Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers.
Jo, deine neue Folge ist fertig geworden. Zusammen mit Sebastian und Christian saß ich schon vor einigen Wochen zusammen zum Thema, ja, zu dem Dauerthema eigentlich von mir, Innovation in der Energiewirtschaft. Mit Sebastian und Christian zwei Leute am Start, die viel in dem Bereich gearbeitet haben. Sebastian bei der Innogy, bei Corporate Innovation und der Christian bei der Energieversorgung Mittelrhein, auch ein großer Regionalversorger im Bereich Innovation, Transformation und Change. Und ja, wir quatschen so ein bisschen über die Frage, die ich so ein bisschen reinbringe, auch machen wir da genug? Sind wir genug fokussiert als Energiewirtschaft? Oder müssen wir da nicht ein bisschen mehr machen und uns mehr inspirieren lassen von anderen Menschen und Organisationen, die das schon geschafft haben, sich neu erfinden, sich selbst ganz anders hinstellen, als es früher der Fall war. Insofern gibt es da so einen kleinen Spannungsbogen zwischen uns dreien oder den beiden und mir. Und ja, hört mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie die das gemacht haben bei der Innogy damals oder auch heute bei der EVM, beim Christian. Ein paar Tipps sind vielleicht dabei, ein paar Anregungen. Und auch ansonsten wird es es ist ganz lustig geworden.
Also herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Heute am Feiertag von Leichnam ist es, glaube ich. Ich sitze zusammen hier mit Sebastian und Christian, die sich nicht kennen, die aber sich sehr gut auskennen im Thema Innovation, Energie, ja, hier fängt es schon an, in der Energiewirtschaft. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier dabei seid und ein bisschen mit mir schnacken wollt über, ja, den Stand der Innovation, den Stand der Erneuerung in der deutschen Energiewirtschaft. Ich habe da nämlich so ein bisschen so ein komisches Gefühl, was ich auch gerne mal kurz teilen will. Und dann können wir euch mal so ein bisschen vorstellen und mal ein bisschen drüber diskutieren. Jetzt mache ich hier auch noch mal mein Backup an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fange mal so ein bisschen bei mir an. Irgendwie, wir beschäftigen uns ja lange schon so mit Innovation und Energiewirtschaft, sind wir ja schon alle lange dabei, merken wir auch gleich, wenn ihr euch so ein bisschen vorstellt. Mein Ding ist immer so, ich habe irgendwie so ein Unbehagen. Irgendwie, wenn ich mir das alles so anschaue, denke ich immer so, die Big Four, ne, die sind irgendwie so gut dabei, so EnBW und auch Innogy und E.ON, und die tun sich dann zusammen und teilen den Markt so unter sich auf und haben auch irgendwie die Kohle gehabt in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft und irgendwie diese Erneuerung irgendwie hinzukriegen. Aber ich komme so aus dem Stadtwerkeumfeld, der Christian gleich auch. Und da denke ich immer so ein bisschen, das sind ja fast 1000 Stadtwerke, wie sollen die das eigentlich schaffen? Und müssen die das überhaupt schaffen? Und ich habe dann immer so das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, ob die Branche auf dem richtigen Weg ist, ne? Oder ob sie schnell genug auf dem Weg ist und überhaupt auf dem richtigen. Und gefühlt, es ist immer noch zu viel Commodity-Geschäft, so Fokus auf Commodity. Und zu wenig so Mut und Anstrengung und Kraft, um in diese 3D-Welt zu kommen, dieses so dekarbonisiert, dezentralisiert, digitalisiert. Und ich denke da immer so wie bei der Klimawandel-Diskussion, dass viele immer noch so denken, ja, kommt das wirklich, ist das wirklich so fundamental, betrifft mich das, mich in meiner noch, mit meiner Lebens-, in meiner Abends-, in meiner Arbeitszeit, kann ich überhaupt, habe ich überhaupt alle Hebel in der Hand, um diese ganzen Kämpfe zu gewinnen, die da ja auch zu schlagen sind, die ganzen Schlachten an der Regulierungsfront, an der Kulturfront, an den technologischen Fronten, kann ich das überhaupt? Und dann ist auch immer noch so ein Punkt, viele stellen ja auch immer so die Frage, ja, hast du schon mal einen gesehen, Timo, der das so ein bisschen disruptiv das Feld von hinten aufräumt, so dieser Angstgegner, dieses Role Model, ne? So, gibt's den da draußen irgendwo? Alle, die sich da irgendwie so abgemüht haben, und auch immer so Schlagzeilen gemacht haben, so 1&1 steigt in den Stromvertrieb ein oder Sonnen kommt jetzt oder Anyway macht dezentral und so und die drehen alles um. So, was ist aus denen geworden? Und gibt es die da überhaupt? Oder ist das alles so vertrackt, diese ganze Branche, dass sie alle außen abprallen und dass man sich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen muss? Insofern bin ich so ein bisschen, und das möchte ich gerne mal mit euch diskutieren, wie ihr das so seht. Ihr kommt ja auch beide von innen so ein bisschen aus diesen Unternehmen, die das versuchen. Und da fände ich es ganz cool, wenn wir mal ein bisschen drauf rumsqueezen. Aber Ich werde das gleich nochmal wieder rausholen. Warum könnt ihr überhaupt darüber reden, Sebastian und Christian? Und ich fange einfach mal bei dir an, Sebastian. Stell dich noch mal kurz vor, sag, wer du bist, das Ganze, ja, wie du da hingekommen bist, was dich so antreibt, was du gerade machst in der Energiebranche. Und ja, herzlich willkommen erstmal.
Ja, gerne. Ja, danke, Timo, dass ich dabei sein darf. Ja, Sebastian Hopp ist mein Name. Ja, wo lebe ich? Ich lebe in Essen. Wo komme ich her? Aus Ostwestfalen-Lippe, also bin sture Ostwestfale. Ja. Habe mir aber inzwischen so diese, ich sag mal, die Pottschnauze so ein bisschen angewöhnt. ja, was mache ich heute und wie bin ich da hingekommen? Ich war 19 Jahre bei RWE Schräger Energy. Da bin ich aber seit dem 1. März nicht mehr. Ich habe mich entschieden, den Konzern zu verlassen. Also den meisten ist ja nicht entgangen, dass E.ON Energy von RWE übernommen hat und jetzt gerade integriert. Und im Rahmen dieser Restrukturierung steht einiges an Umwälzung an. Und auch das Thema Innovation wird nochmal, Corporate Innovation wird nochmal neu aufgestellt, sodass es für mich da keine attraktive Langfristperspektive gab, sondern jetzt erstmal der Fokus auf Konsolidieren, Integrieren dort steht. Und ich bin da eher, und das ist auch das, was mich antreibt, bin eher derjenige, der gestalten will, shapen will. Und das ja, konnte ich jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten im Konzern nicht sehen und habe mich deswegen entschieden, mal was Neues zu machen.
Die beschäftigen sich jetzt erstmal mit sich selbst so.
Vermutung, ja, das muss ich zeigen. Aber so eine große Integration, das dauert. Da sind erstmal Themen, ich meine, Personalabbau ist ein Thema, die ganzen Systeme und Prozesse zu harmonisieren und das Ding ans Laufen zu bekommen. Also diese Riesenintegration zu stemmen, die beiden Kulturen zusammenzuführen. Also da ist der Fokus erstmal wirklich sehr stark nach innen. Der muss auch jetzt erstmal der Fokus nach innen sein.
Und was hast du gemacht dort noch all die Jahre oder jetzt zuletzt?
Ja, super, super verschiedene Sachen. Da kommt halt einiges zusammen in den 19 Jahren. Aber in die letzten 3 Jahre habe ich das Thema Corporate Innovation gemacht. Mhm. Das heißt, der Frage nachgegangen, wie können wir in Horizont 2, 2 plus neue Geschäftsmodelle innerhalb des Kerngeschäfts entwickeln. Wir haben ja auch unseren Innovation Hub, der sich eher auf disruptive Innovation, also Horizont 3 fokussiert, eher über so ein VC-Konzept. Und ich war mit meinen Teams und Themen verantwortlich dafür, zusammen mit dem Kerngeschäft, für das Kerngeschäft neue innovative Produkte und Services zu entwickeln.
Da merkt man aber schon so an den Horizonten, am VC, an diesen Begriffen, merkt man schon, schon Big Four. Kein Bullshit-Bingo, das sind Begriffe, mit denen, ich weiß nicht, ob Christian, wie das bei euch ist, aber...
Ja, vielleicht ganz kurz, diese Horizonte gehen zurück, das gibt es Horizonte, 3 Innovation Horizons von McKinsey, so heißt das, glaube ich, das Ganze, für die Hörer, die es nicht kennen. Und Horizont 1 ist inkrementelle Innovation, das ist einfach die Frage, wie mache ich bestehende Prozesse besser? Horizont 2 ist, wie entwickle ich neue Geschäfte, Modelle, Produkte und Services innerhalb meiner Branche, innerhalb meines Geschäftsfelds. Und Horizont 3 ist, was sind disruptive Innovationen, die außerhalb meines Kerngeschäfts liegen.
Jo. So. Ja. Okay, damit hast du dich beschäftigt und
Genau. Und im Moment bin ich jetzt wieder Student. Also ich habe mich entschieden, noch ein zweites Mal zu studieren. Ja. Innovation and Entrepreneurship an der HEC in Paris.
Ja, HEC.
HEC. Ja, wir sind das sind Franzosen, wir müssen HEC sagen. HEC, Paris. Ja. Und das macht richtig Bock. Es ist schon cool. Also erste Semester geht gerade zu Ende. Also am 21. Ist Deadline. Da muss ich jetzt noch 3 Examen schreiben, sonst werde ich ausgeschlossen aus dem Studium, aber das kriege ich noch hin. Und ja, das ist jetzt cool. So für die nächsten jetzt noch 12 Monate dann auch ein meiner Fokuspunkte und versuche nebenher. Probiere ein paar Geschäftsideen aus, versuche mich selbst und ja, mein Ziel ist es dann, was Eigenes zu machen.
Cool. Christian, was bist du denn für einer da aus Süden Deutschlands?
Erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es auch spannend und auch in der Dreierkonstellation gerade auch schon wieder was gelernt. Christian Jochemich, mein Name, 36 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Rheinland zwischen Köln und Düsseldorf. Und lebe jetzt in Frankfurt mit meiner Partnerin, Freundin zusammen und habe 5 Jahre lang Energiewirtschaft als Unternehmensberater kennengelernt, also von außen bei der Call Energy, die natürlich auch da über Energate und eWorld da jetzt in der Branche ganz bekannt ist. War dann 2,5 Jahre Geschäftsführer eines App-Startups, Energy App Provider. Wir haben halt quasi White-Label-Apps für die Energiewirtschaft entwickelt. Wurde mit der Zeit an Endios verkauft, beziehungsweise in Endios übergegangen. und bin jetzt seit 2 Jahren, ungefähr ziemlich genau 2 Jahren, bei der EVM in Koblenz für Innovation verantwortlich. Und ja, der rote Faden dabei ist halt die Energiewirtschaft. 7 Jahre von außen und jetzt ja auch 2 Jahre quasi vom Stadtwerk von innen. Und ja, das war immer so ein bisschen die spannende Frage von außen. Sind die wirklich so oder ist das alles, woran liegt das? Und das war auch so ein bisschen der Antrieb, da die Seiten zu wechseln, um mal wirklich auch zu gucken, wie es in so einem Konzern, in so einem Tanker oder in der Energiewirtschaft drinnen halt im Stadtwerk aussieht. Und ja, jetzt nach 2 Jahren hat man auch schon, oder habe ich da auch ganz gut Insights gewonnen, was da geht und was da nicht geht, sage ich mal.
Wie viel von der Größenordnung, da ordnet es nochmal ein, die EVM so, ist sie schon, es gibt diese 100, ist sie unter den ersten 50 oder 30 oder?
Ich finde, also die Gesamtzahl der Stadtwerke kennt man ja mal ganz gut, ja. Wo jetzt gerade steht. Also EVM, 1000 Mitarbeiter, 700 ja. Millionen Euro Umsatz und regionaler Versorger, also da bis zu 400 Kommunen zwischen Bonn und Frankfurt und Strom, Gas, über eine Tochter auch Telekommunikation, Wasser in Teilen, also so ein Mehrspartenthema.
Ja, aber das ist schon ein bisschen, ist ja schon relativ groß, dann vertrete ich hier nochmal so die Riege der noch kleineren, so mit 100, 200 Leuten. Ich weiß gar nicht, was so der Mittelwert ist an Größe sozusagen, aber da haben wir ja wirklich tatsächlich alle so ein bisschen hier am Tisch.
Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Fakt, wie sich da dieser Veränderungsprozess in Stadtwerken oder die Lage im Stadtwerk darstellt, weil ich meine, die ganz Großen, da hatte ich auch ein bisschen Respekt vor, ob man da überhaupt was verändern kann oder entsprechend wirken kann, also wahrscheinlich nur mit großer Power. Oder halt in ganz kleinen, wo halt auch begrenzte Mittel, Ressourcen und Wirksamkeit erzeugt werden können. Das war für mich auch so ein Antrieb, warum ich genau zur EVM oder zu einer Größenordnung EVM wollte, weil man da vielleicht noch in so einem Können und also in so einem, ja, in alle Richtungen Können-Modus noch ist.
Ach so, wo man noch nicht so mit dem Rücken an der Wand steht, so noch ein bisschen ein paar Hebel in der Hand hat.
Ja.
Okay. Okay, dann. Gut, ja, also ich leite nochmal über. Ich habe ja so ein bisschen depressiv angefangen hier und habe irgendwie so ein Bild gezeichnet, auch so ein bisschen ratlos. Und das ist auch manchmal so ein bisschen bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade wenn man sich so viel mit dem ganzen Neuen beschäftigt, ne, dann auch überhaupt so ein bisschen eine Ordnung da zu finden und zu sagen, ja, was ist jetzt nachhaltig, was trägt, was ist irgendwie nur eine Mode. Das ist für mich unheimlich schwer, auch dann immer wieder in der Kommunikation mit Leuten, denen ich das erzähle und die dann so Fragen stellen. So vorab mal gefragt, was habt ihr für ein Gefühl, wenn ihr gefragt werdet, ja auch vielleicht von Leuten, die wissen wollen, wo ihr arbeitet oder auch von Branchenkollegen, die sagen, ja, was meinst du denn, wie läuft das in der Energiewirtschaft mit dem Neumachen, mit der Transformation, mit all dem Bullshit-Bingo-News? Nur so ein Gefühlsding mal. Christian, hast du da
wie ist deine? Absolut. Ich meine, ich hatte mich auch gefreut, als du da angesprochen hattest. Ich bin jetzt seit ungefähr März 2011 in der Branche dabei, also angefangen zu arbeiten. Und genau dann war Fukushima. Also die Energiewende, wenn man so will, hat so richtig ihren Schlagjahr mit Fukushima, glaube ich, bekommen. Und 10 Jahre jetzt da drauf geschaut, schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist immer noch kein richtiges Why da, sich zu ändern und richtig durchzustarten. Also um es mal hart zu sagen, let's face it, wer will eigentlich Innovation? Ganz, ganz, ganz überschaubar bisher, zumindest bei uns noch in der Größenordnung.
Okay, können wir noch drauf eingehen. Und dein Bauchgefühl, Herr Hopp, was?
Ja, du kannst zu mir sagen, wenn du magst. Mach ich. Ja, du, ich sag mal, als Ex-Innogy-Mitarbeiter gucken wir ein bisschen anders drauf, weil Innogy natürlich auch sehr von diesem Thema Innovation und im Rahmen des IPOs, hätte ich jetzt fast gesagt, im Rahmen des Börsengangs, sehr stark auch einen Fokus das Thema Innovation und Innovationskraft gelegt hat. Natürlich, weil auch bei uns im Hause gab es ja unterschiedliche Lager und wir haben ja auch Regionalgesellschaften, also sowas wie eine Süwag, eine Renag etc. pp., wo auch noch, ich sag mal, eher dann Stadtwerke ähnliche Strukturen und ich sag mal auch Denkweisen herrschen. Ich sag mal so, in der Energiewirtschaft wurden ja schon viele Säue durchs Dorf getrieben und irgendwie ist es immer vorbeigegangen. Also Regulierung, wenn man das mal bedenkt, und irgendwie ist es dann noch immer noch Yortje Yang, ne? Ja, genau. Und ich glaube, dieses mentale Modell, das schwingt immer noch mit in der Energiewirtschaft. Und ich bin mir nicht sicher, also ob das sozusagen berechtigt ist und wie lange das hält, weil irgendwie geht es ja immer noch. Ne? Mhm. Es funktioniert ja, ohne sich wirklich groß neu erfinden zu müssen. Und die großen Disruptoren, klar, du hast ja auch gesagt, die sind angekündigt, aber sie kommen nicht. Und als du in dem Intro sagtest irgendwie, da, das werde ich in meiner, wie war das nochmal, in meiner aktiven Arbeitszeit nicht mehr erleben, da muss ich auch ein bisschen schmunzen, weil ich kann mich an... Wir hatten so ein Programm, Digital Me hieß das. Die Top 300 des Konzerns wurden da durchgeschoben, um das Thema Digitalisierung. Also werden auch die 3Ds, ne? Dezentralisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung und in Digitalisierung dann Singularity University, ne? Richtig, Digitalisierungstraining. Und dann auch so Workshops und dann haben wir auch um das Thema Bedeutung der Netze gesprochen und wie Dezentralisierung sich da auf. Da war halt auch ein ungarischer Top-Manager aus unserem Konzern, der dann auch sagt, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das kommt, aber das kommt erst, wenn ich in Rente bin und deswegen muss ich mich damit nicht, mit meiner Company nicht damit auseinandersetzen mit dem Thema. Und das ist so, ich glaube, das spiegelt sich, ist fair
für sich selber, aber vielleicht für die anderen nicht so. Aber ich finde es wenigstens mal ehrlich, wenn man das auch mal so raushaut. Ne? Das finde ich, da kann man besser mit umgehen, als wenn jemand sagt, ja, sicherlich müssen wir auch, aber nicht nur.
Und was vielleicht auch nochmal dazu kommt, ich meine, die letzten 100 Jahre waren die Unternehmen halt stark auf Erhaltung ausgelegt. Der Mensch ist nun mal da auch ein starkes Gewohnheitstier. Jetzt dieser Zug, der da reinkommen soll von der einen oder anderen Seite oder die Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, die ist halt echt auch schwer vorstellbar, wenn es die letzten 100 Jahre nicht der Fall war. Und da gibt es doch dieses schöne Wort saturiert. Also das ist richtig, die Leute sind da auf eine gewisse Ruhe oder Saturiertheit entwickelt, die da entsprechend auch nicht zum Jagen motiviert, sage ich mal, oder zur großen Veränderung.
Okay.
Ja, und vielleicht das auch noch. Ich meine, es gibt natürlich auch in der Energiewirtschaft ja auch einige Innovationsbeispiele, die dann ja wieder als erfolglos eingestellt worden sind. Da kann man natürlich jetzt trefflich drüber streiten, ob das einfach dann zu früh erfolgt ist oder halt man das nicht richtig konsequent genug aufgesetzt hat. Ich denke so auch an meine ersten Berührungen mit dem Konzern, da war Powerline so das große Thema. RWE hat unendlich viel Geld in Powerline geschoben. Das war auch dann sehr innovativ und ist dann aber auch kassiert worden und ist natürlich als Rohrkrepierer quasi eingestellt worden. Ne? Gut, AVM, hier Fritzbox und Co., die machen ja noch ein bisschen was über Powerline. Ja. Aber ja, der Konzern hat da nie irgendwie Fuß fassen können. Da gibt es Beispiele.
Ich würde gerne mal... Ja? Sag du, Christian, was?
Nee, ich wollte auch... Ich habe meinen Smart Meter letzte Woche noch mit Powerline verbunden.
Ja, okay. Läuft bei dir.
Ja, ich würde gerne mal das, ich habe für die Hörer, ich habe so ein kleines Bildchen rumgeschickt hier für uns drei, wo man sich so ein bisschen durch das Innovationsökosystem durchklicken kann. Das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht von Explain. Das verlinke ich dann auch im Podcast. Und die haben mal so eine Infografik gemacht, die so ein bisschen dieses ganze Ökosystem darstellt. Da ist dann in der Mitte irgendwie so immer das Unternehmen, das Kerngeschäft. Drumherum sind dann so neue Innovationsinitiativen, irgendwelche Innovation Labs, irgendwelche Accelerators oder irgendwie irgendwelche Einheiten, die sich um das Neue kümmern sollen. Darum wiederum noch eine äußere Hülle sind die ganzen Startups, das Ökosystem, was da drumherum ist und ganz außen auch nochmal der Kunde, was der so möchte. Und ich möchte vielleicht mit euch nochmal so ein bisschen durchgehen, wie ihr das so bei euch empfunden habt. Wenn ich jetzt mir mal den Kern angucke, also das bestehende Kerngeschäft, das ganz normale Unternehmen und jetzt gibt es hier immer so ein paar Fragen oder so ein paar typische Aussagen, die da kommen, von innen sozusagen, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt innovieren, wir müssen schnell sein. Und dann die anderen sagen, ja, komm, lass uns doch einfach was kaufen. Und die anderen sagen, ja, aber wo ist der Return on Invest? Oder dann so Sachen auch wie, wie können wir jetzt wie Google sein? Und so, also ihr kennt alle diese Gespräche, diese man sitzt an diesen Tischen und hat diese kleinen Workshops. Und wie seht ihr das im Kern? Wie wenn ihr jetzt an eure Gesprächspartner denkt, an Geschäftsführer, an wirklich die das Kerngeschäft zu verantworten haben und jetzt rausgucken in diese Welt, haben die das Thema so richtig verstanden? Ist immer so ein bisschen arrogant, klingt das, aber haben sie das so, ja, reagieren die richtig auf diese Umwelt, die sich so massiv da verändert mit den 3Ds? Schließen die richtigen Schlussfolgerungen? Gehen die richtigen Wege? Sind die mutig genug oder sind sie gerade vorsichtig genug? Wie ist da so eure Einschätzung?
Ja gut, es gibt ja immer Sonne und Sonne unter der Sonne. Also es gibt diejenigen, ich fand das immer ganz schlimm, so die diesen Valley-Tourismus gemacht haben. Das heißt, die Manager, die dann in Silicon Valley geflogen sind, gereist sind und sich dann mit exponentiellem Wachstum und mit Beispielen, die halt so nicht auf die Energiewirtschaft übertragbar sind, auseinandergesetzt haben und dann völlig high zurückgekommen sind und dann auch irgendwie nur noch exponentiell und in riesen Wachstumsraten gedacht haben. Die sind, glaube ich, mindestens genauso gefährlich wie die, die das alles nur, ich sag mal, verneinen und sagen, das nehme ich alles nicht ernst, diese Startups, die da kommen, diese neue Technologien, die da kommen. Die Wahrheit liegt, ich glaube, auch da in der Mitte.
Aber ist es denn...
Also ich habe alles gesehen, ne? Sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen.
Aber ist es denn so falsch? Ich meine, dieser Tourismus und klar, aber ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch, so gehe dahin, wo die Veränderung herkommt. Ne? Das ist, glaube ich, irgend so ein komischer Spruch. Wenn es irgendwie ungemütlich wird, geh mal dahin, wo die Veränderung herkommt. Und wenn sie dann damals irgendwie im Silicon Valley war, okay, jetzt ist sie vielleicht heute woanders. Aber ich finde es ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht, dorthin zu gehen, wo das Epizentrum ist von der ganzen Veränderung und zu verstehen, wie Firmen, die sozusagen nah an diesem Vulkankrater leben, wie die überleben. Und ich kann mir aber immer nicht vorstellen, dass man immer nur sagt, ja, das ist alles nicht übertragbar. Klar, es ist schwer übertragbar oder es ist schwer vorstellbar, aber die Mechanismen sind ja doch dann die wirken und die einem jetzt in einer neuen, meinetwegen Plattformökonomie, da sind einfach andere Mechanismen, Wirkmechanismen, die wichtig sind. Und da kann man dann nicht sagen, ja, das passt aber, so ein Netzwerkeffekt passt aber nicht zu meinem Commodity-Geschäft. Und dann denke ich immer so, ist es dann wirklich so falsch, da hinzugehen und das mitzunehmen und sich da aufzuladen? Und
da habe ich mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Ja. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, sich damit auseinanderzusetzen und Plattformökonomien etc. zu verstehen und sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich das für die Energiewirtschaft nutzen. Aber zurückzukommen mit der Meinung, ich setze jetzt irgendwie ein Projekt auf und mache irgendwas und danach habe ich ein x Milliarden Business irgendwie, weil Google und Amazon das auch so skaliert haben. Das ist einfach falsch, weil dann kommt man mit einer falschen Erwartungshaltung und dann kommt relativ schnell die Ernüchterung und dann wird es wieder hingeworfen. Und das ist dann so blinder Aktionismus, ne? Also das ist operative Hektik dann, aber nicht irgendwie sinnvolles Agieren. Also klar muss man sich damit auseinandersetzen und man sollte das verstehen. Aber zu meinen, dass man dann gleich wird wie Google oder halt wirklich skaliert wie ein Amazon, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ich glaube auch, dass dieser, also daran anknüpfend, dass dieser Startup-Safari-Tourismus jetzt ja auch schon eine Erkenntnis war, die so nicht viel geführt hat. Und ich glaube auch, wie Sebastian schon sagte, die Erwartungshaltung wird dadurch irgendwie künstlich nach oben geschraubt für ein Stadtwerk, was aber bei näherem Hinsehen eine wirklich ganz andere Welt ist. Also angefangen vom Einkaufsprozess bis hin zu den Räumlichkeiten, bis hin zu Mentalität der Führungskräfte. Also ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, weil da wird eine Erwartungshaltung erweckt, die nie erfüllt werden kann, sondern man muss mit den Menschen oder mit den Leuten vor Ort anfangen, die man bei sich hat. Und wenn ich jetzt sage, komm, wir gucken uns da was ab, das sind aber auch ganz andere Menschen und meiner Meinung nach muss man sich viel mehr auf die Leute dort einlassen, die dort sind und gucken, wie man da mit viel mehr, also auch mit neuen Leuten dann versucht, diesen Wind da reinzubekommen, weil das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Das ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar. Das ist eher schädlich sowas.
Ja, weil die Frage müsste dann doch eigentlich sein, pass mal auf, ich habe das jetzt sozusagen die Plattformökonomie oder Peer-to-Peer-Logiken im Valley kennengelernt. Was könnte denn mal ein kleines Experiment in unserem Hause sein, was sozusagen zu unserer Kultur passt, mit der ich aber sozusagen mal ein bisschen das lerne, mal gehen lerne in diesem Thema, ein bisschen Verständnis jetzt und meine Leute auch mitnehme. Wenn ich dann nach Hause komme und nur so spinnerte Sachen rede, dann verliere ich ja auch meine ganzen Truppen zu Hause, sondern ich müsste dann ja viel kleiner anfangen und gucken. Ich sehe aber Christian, der zuckt, genau. Raus.
Jenny, meine Erfahrung ist, wir haben auch Peer-to-Peer-Modelle bei uns jetzt an den Start gebracht, wir sind gerade dabei. Wenn da nicht mindestens 1, 2, 3 Leute in einem Projektteam sind, die das auch verstehen und wissen, was das für Implikationen hat, sei es auch nachher auf eine Vermarktung oder auf, im Kern einfach nur ein zweiseitiges Geschäftsmodell nachher ist, die Mehrheit der sonstigen Beteiligten kippt immer wieder zurück in alte Denkmuster. Und das ist total schwer, weil sie sowas überhaupt noch nicht verinnerlicht haben, was das für Konsequenzen hat. Also ich glaube, es braucht da auch viele, viele neue Kräfte von außen, die halt dort dann diese Welle nach vorne oder auch für neue Geschäftsmodelle aufsetzen, weil die unter uns leider die bestehenden Mitarbeiter das nicht können.
Hm. Ich meine, das kann ich auch absolut teilen. Also es ist ja auch nicht einfach von so einem Margengeschäft, Einkauf, Verkauf, dazwischen ist eine Marge, das ist eine auskömmliche Marge, und zu wechseln auf irgendwie so Geschäftsmodelle mit so Mini-Margen und mit so über 3 Banden und über 5 Playern in irgendwelchen Ökosystemplattformen, weiß ich nicht, da sich überhaupt mal reinzudenken und auch überhaupt so ein Thema mal zu erfassen. Ich merke immer, wenn ich mit so Leuten spreche, dass auch oftmals nie die Zeit dazu da ist, wirklich mal, du musst ja viel lesen auch. Du musst ja, wenn du zum Beispiel nur mal so Plattform oder KI oder selbst wenn es so Sachen sind wie, keine Ahnung, Speichertechnologien, du musst ja auch mal richtig lesen. Du musst, also das ist auch, glaube ich, das sehe ich immer neu für so Geschäftsführer oder auch für so eine Führungsebene 1, die neben ihrem Tagesgeschäft müsstest du denen auch eigentlich mal sagen, nee, du kannst mal 3 Tage in der Woche komplett blocken, um mal wie in der Uni zu lesen und vielleicht selber zusammenzufassen und überhaupt mal reinzukommen, um auf der Basis dann in irgendwelchen anderen Runden dann, wenn es um die Strategie geht, zu sagen, ja, passt mal auf, Jungs und Mädels, ich habe da aber jetzt das gelesen, das geht jetzt in die Entwicklung, hier gibt es noch den Blocker und so, und dass man auf so einem Niveau überhaupt mal diskutieren kann. Christian meldet sich so nett, ja.
Ja, ich wollte nur, dass wir nicht doppelt gleichzeitig sprechen. Ich habe das jetzt in den letzten 2 Jahren bei uns auch so ein bisschen für mich, weil wir auch für Veränderungen zuständig sind, so ein bisschen subsumiert unter der gaußschen Verteilung. Du hast im Kern eigentlich 25% der Mitarbeiter, die irgendwie Bock haben, die wollen. Die haben irgendwie auch Interesse an Innovation, die sind ein bisschen grellig, die finden das cool, dass da jetzt so eine Truppe und ein paar neue sind und pushen. Und da gilt es erstmal, die zu identifizieren. Ne? Also so diese Zukunftswerke heißen die bei uns, dass man die quasi so ein bisschen findet und dann promotet und unterstützt. Und oftmals, und das ist eigentlich das Coole, du hast die, die haben einen Willen, die wollen, die unterstützen dich und geben da gerne Zeit rein, aber denen fehlt es an Fähigkeiten. Also da muss eigentlich immer einer dann aus dem Innovationsteam mit daneben in so ein Projekt, der dann so ein bisschen die Co-Unterstützung macht und sagt, ey, ich habe dir die Methoden, lege ich dir in die Hand, oder ich zeige dir, wie man Design-Thinking-Ansätze durchsetzt. Ja. Oder wir machen einfach mal eine Kundenbefragung. Oder lass uns mal schlank hin an den Start gehen und dann mal gucken, wie es wird. Also nicht erst 120% Produktentwicklung. Mhm. Und also ich glaube, das ist die Kombination, die Leute zu finden, die das wollen und die die Motivation mitbringen, weil davon hast du eigentlich auch noch genug. Also jetzt bei 1.000 Leuten kannst du ja 25%, sind 250, ist mehr als ausreichend. Nur die brauchen halt oftmals, ne, manchmal Tech-IT-Skills, manchmal Fähigkeiten, Produkte zu shapen. Und das ist, glaube ich, dann diese Kunst zwischen Wollen und dann auch die Fähigkeiten dazu zu bringen, um das am Ende auch, ja, so einen großen Tanker in irgendeiner Form nach vorne zu schieben, sage ich.
Bei Innogy, Sebastian, hatte ich das Gefühl, als ich das so mitbekommen habe, als ihr da aufgebrochen seid, habt ihr alle eingestellt mit Rang und Namen und auch so richtig viele Leute, die in diesem ganzen neuen Scheiß unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie viele das dann waren. Konnten die gegen ankämpfen gegen den großen Tanker oder konnten die konnten sie das Mindset verändern, all diese neuen Leute, oder sind sie doch auch irgendwo abgeprallt wieder an der Konzernpolitik? Also,
natürlich sind die auch mal abgeprallt, aber in Summe hat sich das Mindset schon verändert in den letzten 3 Jahren bei Innogy, das ist schon zu beobachten. Da waren einige mehr, andere weniger erfolgreich, damit sich durchzusetzen. Also wir hatten auch durchaus Fälle von Leuten, die dann relativ frustriert auch schnell wieder gegangen sind. Mhm. Weil ich sag mal, das ist auch die Frage der Erwartungshaltung, wenn man dann von, weiß nicht, den Googles oder den Gagfas dieser Welt kommt dann nicht so rangeht und sagt, ich bringe da auch eine gewisse Hartnäckigkeit mit, eine gewisse Durchsetzungskraft. Und ich sehe das als meine Mission, diesen Konzern auch so ein bisschen umzubauen, zu helfen, und nehme Rückschläge hin, dann kann das halt auch wirklich schmerzhaft sein, wenn man meint, man geht da hin und man ist dann der Erleuchtete und alle folgen einem. Nee, das ist definitiv nicht so. Aber wie gesagt, es gab positive, es gab negative Beispiele. Man braucht halt, glaube ich, wesentlich mehr, also man fängt viel früher an, man muss viel mehr erklären, Auch mal nochmal zwei Schritte zurückgehen und kann nicht so mit hoher Geschwindigkeit und dem Kopf da entsprechend durch die Wand. Aber dennoch haben diese Leute einen Impact hinterlassen. Also, weil es doch schon ankommt, ne? Und zusammen mit den 25% die ohnehin wollen, wenn die da nochmal ein bisschen Unterstützung bekommen, kann man schon eine Bewegung entsprechend erzeugen. Aber man muss ja auch mal fair sein. Also, ich weiß nicht, ja. im Falle von Innogy RWE war es ja auch so, was war denn damals sozusagen die Recruiting-Strategie und das Versprechen? Da hat man Mitarbeiterkinder im Rheinischen Revier rekrutiert und hat denen gesagt, mach bei uns die Ausbildung als Betriebsschlosser, weil du kannst wie dein Vater hier dann auch bis zur Rente im örtlichen Betrieb bleiben. So. Und das waren sozusagen die Argumente. Und dann will man jetzt plötzlich und sagt so, und jetzt denk mal irgendwie innovativ, disruptiv, sei flexibel und mach mal was Neues. Also, ne, da muss man auch fair diesen Leuten gegenüber sein. Das war immer das Versprechen und das Argument. Und die sind noch da. Ich meine, wer vor 20 Jahren dann seine Ausbildung gemacht hat, ist auch durchaus noch im Konzern. Ne? Und diese Menschen sind auch da. Und die muss man dann halt entsprechend gucken, dass man die irgendwie behutsam mitnimmt. Oder sie halt, ja, das ist halt dann die Frage, ne, verliert. Es gibt ja immer so diese Bilder, gibt ja zwei Ansätze. Also ich versuche den ganzen Laden zu transformieren oder ich baue daneben etwas Neues. Ne?
Da wollte ich auch nochmal drauf kommen, weil also dieses, den eigenen Laden entwickeln, das ist ja, das hört sich ja auch natürlich immer fair an und das sind immer Menschen, die da irgendwie mit Erwartungen reingegangen sind und da jetzt immer zu erwarten, dass die sich jetzt nochmal drehen, fundamental, ist auch ein bisschen unfair.
Ich denke halt immer, sie übrigens ja auch, also um so ein Netz stabil zu betreiben, oder eine Umspannanlage und so, dann brauchst du keine Agilisten und Experimentierfreudigen, ne? Dann brauchst du ja genau diese Fähigkeiten,
Leute. Ja, genau. Ne? Ich frage mich immer nur so, wie viel Zeit bleibt so? Ich meine, das ist ja so ein bisschen intern, den Laden zu verändern in die neue Welt, dauert länger und ist wahrscheinlich nachhaltiger, als wenn man von außen Sachen zukauft oder außen was Neues hochzieht. Das ist wahrscheinlich schneller, aber vielleicht nicht so nachhaltig. Und ich finde immer, da ist immer wichtig, doch zu, ja, ein Entscheidungskriterium könnte natürlich immer sein, ey, wir haben noch 3 Jahre. Sind wir in 3 Jahren, müssen wir jetzt quasi 5 neue Produkte, 5 neue Einheiten, müssen wir so weit gekommen sein in der 3D-Welt, dass wir 60% eines Umsatzes nicht mehr mit dem Alten machen, sondern mit dem Neuen. Wenn man so eine Abbruchkante mal hätte, so auch so ähnlich wie in der Pharmabranche, wo irgendwann ein Patentschutz ausläuft und wo massiv dann der Umsatz einbricht, beziehungsweise die Marge, weil andere dazukommen. Wenn man sowas mal hätte, dann könnte man, glaube ich, auch ein bisschen einfacher entscheiden, mache ich jetzt das eine, das andere oder beides. Ich weiß nicht, wie schätzt ihr das ein? Ich denke mal, ja, wie viel Zeit habt ihr? Gibt da einem da noch? Aus dem Stadtwerk immer. Ich denke mal, wie viel Geld musst du denn jetzt investieren, damit du in 5 Jahren was hast? Und diesen Satz, den gibt's immer gar nicht. Diesen, so ähnlich wie in der Rentenlücke. Timo, wenn du im Alter 6.000 Euro netto haben willst, dann hast du jetzt noch so viele Jahre Zeit, musst du jetzt 7.000 Euro pro Monat zurücklegen. Dann geht das. So diese Mechanik und dass man weiß, wenn ich in der Zukunft da sein will, muss ich heute so und so bold auftreten oder eben nicht.
Aber jetzt mal, also ich meine, wir reden immer noch über Energiewirtschaft. Also jetzt gerade auch in Zeiten von Corona oder in sonstigen Zeiten, die Leute sind froh, dass es da eine Energiewirtschaft gibt, die solide funktioniert und dass Elektrizität irgendwann mal obsolet wird, ist jetzt erstmal nicht absehbar. Da wandelt sich ja gerade was in der Erzeugung. Aber im Kern ist da auch keine Rentenlücke erstmal zu erwarten an der Stelle.
Okay. Und diese 3D-Welt ist für dich auch keine Rentenlücke. Also das alles, wo alle sagen, ja, das ist dann alles dezentral. Alle erzeugen die Energie selber und du musst es nur noch managen oder nur noch, aber das ist dann deine Aufgabe und den Rest dazu tun.
Dann noch ein zweiter Punkt. Ich meine, jedes bestehende Unternehmen oder jeder Unternehmer schaut ja erstmal, dass seine Ertragsströme, seine Erlösströme weiter funktionieren. Also da jetzt komplett da sein eigenes Geschäftsmodell zu untergraben, das macht erstmal keiner. Und da aus einer gesicherten Position weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, normal für Unternehmer des Mittelstandes, sage ich jetzt mal. Und nochmal auf den Eingangspunkt von dir, Timo, im Sinne von, mache ich die Veränderung nah am Unternehmen oder im Unternehmen oder setze ich was daneben? Ich glaube, mit Ausnahme der großen 4 oder ich weiß nicht, ob es noch die großen 4 sind oder jetzt die großen 3, haben die alle anderen gar keine Möglichkeit, was nebenher aufzubauen. Und ich glaube, ich bin fast auf die These, das ist alternativlos, den eigenen Laden peu à peu zu wandern, zu ändern. Und weil alles andere kann man sich gar nicht erlauben, zumal man ja auch immer regional gebunden ist. Allein deswegen geht das ja schon gar nicht, meiner Meinung nach, zu sagen, ich mache jetzt mal ein skaliertes Geschäft in Berlin auf als Stadtwerke Pusemann. Also ja, ich glaube immer, ja, dass du kannst das Geschäft nur vor Ort machen als Stadtwerk, und deswegen glaube ich, ist dieser Weg auch ja
alternativ.
Bei MGN auch so ein bisschen alternativ, also der sinnvolle Weg. Und Achtung, Phrasenschwein, wenn du schnell gehen willst, gehst du alleine. Mhm. Wenn du halt lang und weit gehen willst, gehst du halt zusammen. Und deswegen brauchst du halt auch da etwas langsame Innovation, sage ich mal, im Stadtwerk.
Timo, nochmal um deinen Eingangspunkt da mit der Abrisskante. Also ist das in 3 oder 5 Jahren? Ich glaube, das ist unheimlich schwer, also das vorherzusagen, also wirklich zuverlässig irgendwie zu sagen, weil das ist nicht so wie in der Pharmabranche, wie du eben sagtest, dann weiß ich, in 2021 läuft ein wichtiges Patent aus für ein Generik, dann ist das raus, ne? Sondern ja, wann ist es denn? Ne? Und da gibt es vielleicht verschiedene Positionen zu, und am Ende sind die dann doch nicht so eingetreten, diese Drohszenarien. Und von daher ist dieses, ja, also es ist noch nach wie vor sehr, ja, nicht so richtig real, ne, diese Bedrohung, und damit nicht so, auf das man so klar hinarbeiten kann. Und, also das habe ich auch beobachtet, es gibt ja auch, also alle würden das auch kaufen, das, was du eben gesagt hast, es wird dezentraler und am Ende administriert man nur noch das System. Aber die Energiewirtschaft hat ja auch noch die Hoffnung, dann auch, ich sag mal, Teil dieser Leistungen oder dieser Lösungen, die dann gebraucht werden, dann auch selber zu liefern. Das heißt, wenn dann mehr Peer-to-Peer, dann hoffen natürlich die Energieunternehmen dann, diese Plattformen entsprechend zu betreiben. Und können und wollen sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass das komplett in Händen dann von anderen liegt. Ne?
Ja.
Und vielleicht auch noch dazu, ergänzend, gerade nehme ich auch so einen Trend wahr wieder, muss man leider sagen, dass bei mittelgroßen vergleichbaren Energieversorgern jetzt eher die Berater durchs Haus wieder kehren und die bestehenden Commodity-Prozesse wieder noch straffen und noch digitaler gestellen, damit man da lieber 1% hebt, der dann viel größere Ergebniswirksamkeit hat als ein Peer-to-Peer-Modell in 2027 so ungefähr.
Ja, ist ja auch so, ne? Also diese 1% bei so einer Supermarge ist halt dann irgendwie schon cooler als, wie gesagt, irgendwie so Mikrobeträge. Okay, mein Phrasenspruch dazu ist halt immer, okay, sozusagen, wer mitgenommen werden will, so, ihr müsst die Leute mitnehmen, da habe ich immer so die Autometapher und sage, der sitzt dann aber auch selten noch so am Steuer. Ne? Und das nervt dann halt so ein bisschen, wenn die Leute, die mitgenommen werden wollen, dann aber auch noch sagen, wo wir langfahren sozusagen und wie schnell und welcher Gang. So, ne? Das ist ja dann oft so, dass die wollen ja nicht hinten sitzen, sondern sitzen rechts und haben auch wie der Fahrlehrer irgendwie den Fuß auf der Bremse. Okay, aber wenn das jetzt von innen passiert, ihr seid ja jetzt Experten dafür oder wahrscheinlich, ja, ich versuche es ja auch von innen, mit verschiedenen Konstrukten. Sebastian, kannst du noch mal so kurz umreißen, wie versucht wurde bei InnoGy jetzt das ganze Thema von innen irgendwie so aufzubrechen, um irgendwie sich da zu erneuern? Was wurde da installiert? Es waren unheimlich viele Initiativen. Du kennst wahrscheinlich ein paar mehr als ich, aber kannst du mal so einen kleinen Überblick geben?
Genau, das war ja ein ganzer Blumenstrauß an Initiativen. Also eine wichtige Stoßrichtung war natürlich, ich sag mal, das ganze Thema Kultur zu verändern. Das heißt dann entsprechend eine Einstellung bei den Mitarbeitern zu erreichen, die dann mehr kundenzentriert ist, also dass sie mehr vom Kunden, Problemlösungen für den Kunden denken, weil auch das ist natürlich jetzt wieder anekdotisch und phrasenmäßig, aber für in der Energiewirtschaft waren halt lange, gab es keine Kunden, sondern es gab Abnahmestellen oder Zähler, an denen was geliefert oder wird, und das war's. Und ich sag mal, diese Denke mehr in Kunden, wer ist mein Kunde, was hat der für ein Problem, wie kann ich das Problem lösen, wie kann ich mit der Lösung des Problems dann auch Geld verdienen, das entsprechend in die Köpfe zu bekommen, dann halt andere Arbeits- und Denkweisen, also dieses ganze Thema agil, Design Thinking, Lean Startup Methoden in die Fläche zu bringen, so experimentieren, Fehlerkultur herbeiführen. Also da wurde relativ viel gemacht. Gab ja auch New Way of Working, was dann so Arbeitskulturwerkstätten gab und so weiter und so fort. Gab relativ viel um den Employer Brand herum, also ist Pioniergeist auch nach innen, ne? Also dass die Leute sich wirklich als Pioniere verstehen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ja, und dann halt die Innovationsinitiativen, also Open Innovation Plattform, damit die Leute ihre Ideen einbringen, Acceleration-Programme, wo die Leute daran teilnehmen konnten und so weiter und so fort. Also eine Vielzahl von Initiativen, Ich halte es aber immer wirklich für wichtig, also die auch da an der Kultur zu arbeiten, die Leute mitzunehmen und aber die Leute, ich sag mal, zu integrieren und teilhaben zu lassen, ne? Und nicht die Sachen, ich sag mal, nach draußen zu geben und mit Startups nur zu machen, sondern diese Brücke zu bauen, ne? Und die Mitarbeiter, die willigen Mitarbeiter, weil da war vielleicht ein ganz interessanter, Christian sagte, 25% irgendwie sind es in Koblenz. Wir haben uns immer den Kopf zerbrochen, wie viel Prozent sind es wohl? Sind es sozusagen mehr als 3% der Belegschaft? Und wir haben es nie rausgefunden, wie viel Prozent der Mitarbeiter, ich sag mal, dazu gehören. Aber die entsprechend mitzunehmen und da Brücken zu bauen und neue Denkwellen. Und dann gibt es natürlich auch wieder Rückschläge. Dann hat man natürlich wieder, ne, als dann diese 100 Millionen Ergebnisrückgang, Ankündigung von Peter Thiem da war, dann war auch wieder so ein Rückschlag da, dann war die Frage wieder Kosten, Kosten, Kosten. Und das ist immer so ein Pendel, was so ein bisschen hin und her schlägt. Ne?
Kannst du einschätzen, was so von all diesem, von diesem Blumenstrauß, was so am besten funktioniert hat? Oder war es die Summe von allen Teilen, die das bewirkt? Gab es irgendwas, was herausstach, wo du sagst, ey komm, das hat wirklich was verändert?
Also der Employer Brand, Pioniergeist, hat wirklich was bewegt, weil der hat natürlich auch extern, also was ja immer viel wirkt, ist, wenn auch extern Sachen anerkannt sind, dann der Prophet im eigenen Lande ist ja immer ein bisschen schwierig, aber wenn draußen wahrgenommen wird, hey, das ist ein cooler Arbeitgebermarke, dann wirkt das auch nach innen. Also das war wirklich ein Erfolg und sehr, 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 sehr sichtbar. Was wir auch mal gemacht hatten, was auch sehr, sehr viel Anklang gefunden hat, war halt so eine Kampagne, wo Peter Thiem der Schirmherr war, ging natürlich auch wieder um den Arbeitgebermarke, aber was können wir tun, um Innogy zu dem attraktivsten Arbeitgeber in der Energiebranche zu machen, und da sind die Mitarbeiter aufgerufen worden, Ideen, und dann halt auch wirklich so im Lean-Startup-Ansatz dann kleine Produkte, Projekte zu entwickeln. Das war auch ein enormes Echo, was
ich da gab. Ich kann das
dann bestätigen. Natürlich unser Acceleration-Programm, aber das ist jetzt, da will ich mich ja mit sozusagen selber beweihräuchern.
Ja, kannst du ruhig, wenn
aber,
das...
Aber was wirklich gut gelaufen ist, also wir haben ja im Dezember letzten Jahres den achten Durchlauf gemacht und den letzten, und das war auch gleichzeitig der erfolgreichste Durchlauf aller Zeiten. Und Erfolg haben wir mal daran gemessen, wie viel Investition gab es vom Kerngeschäft in diese Geschäftsmodelle, die da entwickelt worden sind. Und die waren in dem Durchlauf so hoch wie vorher noch nie und so viele strahlende Gesichter und zufriedene Leute. Von daher, das hat
auch viel
bewegt. Jetzt muss man aber sagen, also an diesem Accelerator-Programm haben am Ende rund 160 Mitarbeiter teilgenommen. Das heißt, 160 von 40.000, das moved halt auch nicht die Needle, ne? Wie der Engländer sagt, ne? Oder der Ami. Ne? Ja. Aber dennoch war es auch schon, ich sag mal, vom Bekanntheitsgrad in der Organisation ist es schon sehr sichtbar gewesen.
Ich kann das bestätigen auch, dass dieses, wenn neue Leute kommen, also wir sind eine sehr kleine Firma, die Quantum, und wir haben auf dieses Agile umgestellt und haben auch alle sozusagen die meisten mitgenommen. Aber wenn dann mal so ein pure Agile Player von außen kommt, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack dann in all diesen Runden, in all diesen Boards, wo du dann stehst und da sind 2, 3 Leute dran, die neu von außen kommen und das so mitbringen, das levelt das schon echt riesig nochmal. Und Christian, du hast ja auch mal erzählt, dass ihr eigentlich in Koblenz euch auch cool verstärkt habt, in der Hinsicht auch mit Leuten, die irgendwie technologisch oder auch kulturell irgendwie auch vom anderen Level kommen oder aus einem anderen Bereich, ne?
Ja, ich glaube, das ist ein entscheidender, also es ist ein Erfolgsfaktor für eine Veränderung auch. Wenn du kein direktes Why für dich als Unternehmer hast, sage ich jetzt mal, da kamen Marketing-Profis von Online-Vertrieben, da kam einer von StudiVZ und wer kennt wen, hier also aus einer Startup-Welt, da kommt ein Vertriebsleiter von woanders her, da kommt ein erfahrener Produktmanager her, da kommt auch ein Ex-Startupper her, da kriegst du einfach auch eine Masse an Know-how, Erfahrung, Fähigkeiten und auch von neuer Welt-Spirit quasi mit oder von neuen Impulsen, die einfach in Summe da auch das Level wieder höher heben, sage ich jetzt mal.
Dass ich da jetzt so zwischengreife, aber ich beobachte es ja auch selbst bei mir, nach vielen Jahren in der Energiewirtschaft und auch wenn ich vielleicht da in diesen ganzen Innovationsthemen unterwegs bin, aber man hat immer so schon wieder so, ne, ja, aber, und dann, wenn so neue dazukommen, wie du gerade sagst, das ist so erfrischend, weil die machen es dann einfach und die hinterfragen das nicht und die machen sich nicht so viel Kopf, und das bereichert die Organisation wirklich.
und auch vielleicht mal von außen. Also ich meine, dass Innogy da einen guten Job gemacht hat, zumindest was Innovationsbereich angeht, ist unbestritten. Also von außen hat man da gerne hingeschaut oder hingeguckt und sagt, ey, was können wir da von dem Kleinen auch noch umsetzen? Also wenn du dich schon nicht selber loben magst, von außen kann ich das gerne tun, beziehungsweise tue das gerne. Ja. Das war immer schon, wo ich sagte, ey, die haben es wenigstens konsequent gemacht, natürlich auch mit mehr Ressourcen, aber ich finde das schon, oder ich fand das schon cool, was da entstanden ist oder was da passiert ist.
Also ich habe das jetzt auch vor kurzem, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gab es so eine Kampagne aus Duisburg von den Stadtwerken, die da so einen Mineralwasserlaster nach Evian haben fahren lassen. Sebastian, hast du das mitbekommen? Nee. Sie haben so ein bisschen das Thema, warum trinkt die ganze Welt irgendwie Wasser aus Plastikflaschen aus Frankreich, mal so umgesetzt, so ähnlich wie die Berliner Kampagne da, wir lieben euch. Also so ein bisschen, haben einen geilen Film gedreht, sind mit dem Laster dort runtergefahren, haben selber so ein sowas gemacht, quasi haben das ein bisschen nachgeäfft und haben das dann den Leuten dann Evian zur Verkostung gegeben und haben dann so ein bisschen die Sinnfrage gestellt. Das war wirklich super mit Haltung, mit Humor, war gut produziert einfach, wo ich denke, wenn ich das so sehe über so ein Unternehmen, dann das macht dann auch was mit mir. Jetzt ist es halt nur wieder so, jetzt siehst du überall, das Video ist nicht mehr verfügbar. Dann steht da irgendwie so drin, ja, wir haben das Unternehmen gefragt, haben aber noch keine Rückmeldung. Wo du schon wieder denkst, oh, da hat wieder wahrscheinlich irgendeine, war es mal ein bisschen geil, und hat irgendeiner gesagt, ja, aber wir können doch hier nicht die örtliche Mineralwasserindustrie damit anfaken. Und ich fürchte schon wieder, dass das jetzt irgendwie wieder einkassiert wird. Und dann denke ich dann auch oft bei den Stadtwerken, wenn da dieser Mut noch nicht mal da ist, so, sich so ein bisschen Haltung, so ein bisschen anzulegen auch in der Region und so ein bisschen hervorzutun. Du musst ja nicht gleich jedem in die Beine treten, aber du so gewisse Sachen müsstest du schon machen. Und ich sehe dann immer wieder in der ZFK, die suchen immer wieder, wenn da 50 Jahre alte keine oder irgendwie der technische Geschäftsführer ausscheidet, suchen sie wieder einen neuen technischen Geschäftsführer. Sie können ja auch mal neue Stellen besetzen, einfach auch mal, dass man merkt, ja, da kommt jetzt ein, keine Ahnung, ich will nicht ein CDO sagen, aber irgendwie ein Digital, wir suchen ein Digital, tralala. Und wir suchen nicht wieder diesen typischen kaufmännischen, technischen Geschäftsführer. Ne? Da tun sie sich oft sehr schwer. Richtung Kunde sieht das jetzt alles schon ein bisschen ordentlicher aus, aber was diesen Employer-Brand angeht, da können die, finde ich, noch viel machen. Und vielleicht kommt nochmal dieser Film, wird dann nochmal freigeschaltet. Das war wirklich in meinen Augen gut. Christian, hast du das mitverfolgt?
Ja, ich fand es auch, aber die letzte Reaktion kannte ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, wie du schon sagst, du brauchst irgendwo ganz oben, brauchst du irgendeinen Anker, damit sowas halt auch durchgehalten wird, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn das jetzt noch nicht mal der CEO ist oder sonst irgendwie, aber dass du irgendeinen Vorstand oder einen da hast, der da sagt, ich kann da sowas halt auch schützen, damit das halt auch beibehalten wird und nicht bei der ersten Reaktion des Kunden sofort wieder einkassiert wird, weil wir haben ja Angst vor der Reaktion der Kunden.
Ja, mal gucken. Also, aber ich würde noch mal gerne den Vergleich dazu machen. Also nochmal bei Innogy war es jetzt diese Accelerator, Sebastian. Da sagst du, sind 160 Leute insgesamt durchgegangen oder jetzt der letzte?
Nee, 160 Band. Insgesamt, genau.
160, ja. Und kannst du noch mal kurz beschreiben, dieses Programm, also ich stelle es mir so vor, von innen können Leute Ideen pitchen, kommen in so ein Programm, kriegen Geld, Ressourcen, Mittel, Methoden und können sich dann sozusagen, können diese Idee weiterentwickeln und dann schaut man, was draus wird.
Genau, also vielleicht ganz kurz, was so der Startpunkt ist. Wir sind immer gestartet von einem Problem, was uns aus dem Kerngeschäft herangetragen worden ist. Also zum Beispiel, ich mache jetzt mal diesen Prozess sozusagen einfach ein Beispiel durch, das ist wahrscheinlich am besten. Aus dem Kerngeschäft Retail haben wir so den Punkt bekommen, Mensch, wenn die E-Mobilitätswende denn funktionieren soll, dann müssen wir auch in die Mehrfamilienhäuser, dann müssen wir in Mietshäuser, dann müssen wir in Eigentumswohnungen, Mehrparteienhäuser. Mhm. So, und das, da hat man aber das Problem, dass die Mieter nicht investieren wollen in Ladeinfrastruktur an ihrem eigenen Tiefgaragenstellplatz. Man hat aber auch das Thema Eigentümergemeinschaft, Mehrheitsbeschlüsse, man hat das Netzanschlusskapazitätsthema. Und dann kam so der Punkt, Mensch, da braucht es eine Lösung. Und da haben wir gesagt, das ist ein Thema, was sich durchaus eignet für unser Programm, haben das dann in einen Durchlauf genommen. Wir haben immer pro Durchlauf 5 Themen, die wir aus dem Kerngeschäft bekommen haben, bearbeitet und da immer Teams zwischen 4 bis 5 Personen draufgesetzt, sodass wir pro Durchlauf immer 25 Teilnehmer in dem Programm hatten. Sind dann mit diesen 5 Themen sozusagen in die Öffentlichkeit. Manchmal hatten wir auch mehr als 5 Themen. Dann durften die jeweiligen Themengeber aus dem Kerngeschäft das vorstellen und die Themen, wo die meisten Interessenten da waren, sind dann bearbeitet worden. Und Mitarbeiter konnten dann sich darauf bewerben und sagen, an dem Thema würde ich sehr gerne mitarbeiten. Muss dann so einen kleinen Mini-Pitch abgeben, kleine Mini-Bewerbung und sagen, was würden Sie einbringen, was sind Sie so für ein Typ und warum wollen Sie dabei sein? Und dann haben wir die Teams zusammengesetzt, haben wir versucht, so eine Verteilung hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Hipster-Hustler-Hacker-Modell kennt, also dass du einen hast, der so ein bisschen das kreative, das kreative Genie ist. Dann hast du einen, den Planer und einen, der das Team so vorantreibt, etc. Dass du unterschiedliche Charaktere hast, um das zu haben. Jetzt, um bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, da haben wir gesagt, was brauchen wir denn in dem Team? Wir brauchen jemanden, der sich Digitalisierung, Plattformen etc. auskennt. Dann brauchen wir aber jemanden, der sich auch mit dem Netz, Hausanschluss und diesem ganzen Thema sehr gut auskennt. Dann brauchen wir jemanden, der vertriebliche Skills hat und die anderen, weiß ich gar nicht mehr, das waren so die 3 wichtigsten Skills. Und dann haben wir gesagt, die anderen müssen halt das Team sinnvoll entsprechend ergänzen. Das muss halt vom Typ her, muss das Team da gut zusammenpassen.
Habt ihr das von außen dann dazu geholt, die Leute?
Nee. Und haben dann unter den Bewerbern geguckt, wer passt denn da? Und hatten dann halt einen aus dem E-Mobility-Sparte, der hatte sich beworben. Dann hatten wir wirklich einen, der dieses ganze Thema Hausanschluss und einen aus unserer Digitalgarage, so dass das Team dann sich da auf komplett den Weg gemacht hat. So, und dieses Programm, dann haben die sozusagen so, okay, ihr seid das Team, was an dem Thema arbeitet. Aus dem Kerngeschäft gibt es einen Sponsor, der sagt, ich begleite euch, ich helfe euch. Der Sponsor hat nur die Aufgabe, denen den Rücken frei zu halten, weil das Immunsystem des Unternehmens versucht das natürlich dann auch gleich, solche Teams dann wegzubeißen und abzustoßen. Und der musste denen auch helfen mit Kontakten etc., also das, was sie brauchten. Und dieses Programm geht dann immer 10 Wochen so strukturiert, dass es immer in so 2 Wochen Slots sind. Alle 2 Wochen kommen alle 5 Teams zusammen, kriegen von uns inhaltliches Training, also Methodentraining, wie führst du Interviews, wie baust du einen Prototypen, was ist dein Business Model Canvas, wie füllst du den entsprechend, also wie entwickelst du am Ende ein Geschäftsmodell, was alle Dimensionen abdeckt. So dass wir sie am Ende dann mit einem Pitch-Training auch noch fit gemacht haben und dann haben die dann ihre Ideen in so einem Demo-Day, haben wir es genannt, oder so wird das ja genannt, also in einer Veranstaltung, die dann öffentlich war, da sind immer so 150 Leute aus dem Konzern gekommen zu gucken. Die 5 Teams haben dann ihre Ideen entsprechend gepitcht und auch gepitcht um ein Investment, also darum, was sie als nächsten Schritt machen wollen. Und in der Jury bei diesem Pitch saßen dann die 5 Sponsoren aus dem Programm plus 2 Vorstände. Die Aufgabe der Vorstände war da nochmal entsprechend Entscheidungen nochmal voranzutreiben, weil man häufig so Situationen hat, wenn du Sponsoren hast, die aus gewissen Bereichen kommen, dann gucken die sehr stark nur mit ihrer Bereichsbrille drauf und wenn das Dinge sind, die an der Schnittstelle zu anderen Bereichen, dann wird es immer schwierig und das ist so gut, wenn man dann Boardmember dran hat, der dann nochmal so ein bisschen aus der höheren Ebene damit drauf guckt und das vielleicht auch dann genehmigt, dass man da Dinge tut.
Habt ihr dann diese Ideen immer so betrachtet? Ich habe es an anderer Stelle mal gehört, so diese Einstellung, dass man immer erstmal guckt, was könnte aus dieser Idee für ein Unternehmen entstehen? Oder war das eher so, wie kann aus dieser Idee unser Kerngeschäft im Bereich XY
unser Punkt war nicht, wie bauen wir ein neues Unternehmen auf, sondern wie generieren wir neue Produkte, die wir in das Schaufenster des bestehenden Shops legen können. Nicht Company Building, das haben wir ganz zu Anfang mal versucht, das ist aber sehr schwierig, ich sag mal, eigene Einhörner aus so einem Energiekonzern heraus zu gründen und an den Markt zu bringen, das ist utopisch. Das ist halt auch Teil dieses Valley-Tourismus. Und so nach dem Motto, hey, ich baue jetzt da irgendein Business auf mit meinen Konzernleuten, gebe denen noch irgendwelche Rucksäcke, Fallschirmverträge und wer weiß was, aber die sind total unternehmerisch und voll risikomäßig. Aber ich gehe da noch selber und meine Vorstandskollegen irgendwie ins Board. Und in 2 Jahren ist das Ganze mit 1 Milliarde bewertet an der Börse.
Also, geht nicht?
Schade. Geht schon, aber genau.
So ein paar Sachen sind doch aber daraus auch entstanden, die rausgegangen sind, oder? Also kannst du irgendwie 1, 2 Beispiele nennen, die nach innen gewirkt haben, aber vielleicht haben auch ein paar gesagt, ja, war schön mit euch, aber ich mache es trotzdem alleine weiter.
Nein, also es gibt, und das ist jetzt eher so in diesem Horizont 3 Thema, gibt es natürlich ein Beispiel, also YouCare, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja innen mal entstanden. Das heißt, dieser Drohneninspektionsservice für Photovoltaikanlagen und Fresh Energy ist auch sozusagen so eine Ausgründung aus dem Konzern. Das sind Beispiele, die dann aus unserem Innovationshub entsprechend entstanden sind. Und mit eigenen internen Mitarbeitern. Spannend natürlich, wenn man sich YouCare und Fresh Energy anguckt, die beiden jeweiligen Treiber dahinter, das waren Leute aus unserem IGP, aus unserem International Graduate Program. Das heißt, junge Mitarbeiter, die frisch dazugekommen sind und die dann auch relativ schnell dann quasi durch diese Ausgründung dann auch wieder den Konzern verlassen haben.
Mhm. Ja? Okay.
Christian. Ja, es gibt diese, aber der Weg dahin war relativ steinig und auch sehr teuer und schmerzvoll. Also es ist nicht der günstigste Weg, sozusagen solche Unternehmen dann hochzuziehen.
Okay. Christian, wie läuft's bei euch? Ihr habt ja auch ein kleines Programmchen, kleines Team. Wie, wenn wir das mal so kontrastieren zu dem, was bei Innogy passiert, wie macht ihr das?
Ich will nicht sagen ähnlich, aber die ähnlichen Gedanken haben uns ja auch umgetrieben, aber halt es im viel kleineren Maßstab. Also im Kern sind wir bei 1000 Mitarbeitern sind wir 3 bis 4 Festangestellte im Innovationsmanagement, auch für Innovation und Veränderung zuständig. Und haben da auch, wir haben einen Prozess, einen Raum, ein Programm, was heißt Zukunftswerkstatt, was quasi ähnliche Gedanken hat, wie du eben schon umrissen, oder wie ihr beide schon umrissen hattet. Hier, es wird eine Idee eingereicht. Es können Ideen oder Verbesserungen eingereicht werden, aber die Ideen werden entsprechend dann mit Zeit, Ressourcen, Fähigkeiten ausgestattet. Nicht so stark prozessorientiert oder nicht so, wie sagt man, nach einem festen Raster, weil wir gemerkt haben, dass das natürlich ursprünglich Vorgaben waren, ne? Hier 4 Wochen, 3 Monate und. Das aber dann nicht realistisch ist mit den operativen Schwierigkeiten, die sowas dann mit sich bringt. Um so halt Ideen auch zu treiben. Wir merken aber, dass das halt oft auch von den Leuten selber abhängt, wie die da unterstützt werden, auch von uns, sage ich jetzt mal. Deswegen, dass schon auch Einzelprojekt oder Einzelpersonen abhängig ist, ob ein Thema jetzt pusht oder weiter vorangeht oder nicht. Also da merken wir auch, dass da so eine Organisation schon an Grenzen kommt, um da jetzt alle 4 Wochen da so ein Pitch-Training zu machen oder sonst was zu tun. Das ist halt bei uns eher, wie sagt man, hands-on das Ganze dann quasi, aber auch mit Freiheitsgraden und Budget. Dazu haben wir jetzt eine Zeit lang oder bis letztes Jahr eigentlich auch viel auch so, also wir machen auch Zukunftstreffs, das sind so Impulsveranstaltungen, kann ich nur empfehlen, externer Speaker, einen Tag komplette Freiheitsgrade und auch ein bisschen Ideentrichter breit machen und dann wieder eingrenzen auf 3 bis 5 Top-Ideen. Machen wir 4 bis 6 pro Jahr und auch viele Einzelmaßnahmen oder jetzt machen wir mal so ein Flipchart-Training oder. Also immer so kleine Coachings oder Angebote für die Truppe. Wir haben diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Change-Shishi-Maßnahmen, haben wir in Abstimmung mit dem Vorstand quasi reduziert, weil bei uns die Philosophie klar herrscht, ey, komm über Ergebnisse, komm über Projekte, komm über griffige Veränderungen und komm nicht über die breite Palette der Methoden und Kreativkarten, sondern komm über den Nutzen quasi, über das konkrete Projekt. Deswegen wir das Change da jetzt eher reaktiv machen. Und ich glaube, solange man auch kein hartes Why hat für eine Veränderung, ist dieser Change-Shishi in Anführungszeichen auch manchmal ausgeschmissenes Geld.
Da kann ich gleich mal kurz einhaken, weil das, ich finde das ja auch dann auch okay, kaum über Ergebnisse. Da würde ich aber immer antworten, aber sag mir jetzt bitte auch nicht wie. Ne? Also dann nervt mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Rahmenbedingungen. So, ich hatte es dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, diese Metapher, die mich immer so umtreibt, wo manche Leute in manchen Büchern schreiben, dass man es vergleichen sollte mit so einer Innovation-Kolonie, so wie früher Christoph Kolumbus ist irgendwo gestartet. Er sollte auch über Ergebnisse kommen, nämlich irgendwelche Goldbarren zurückschicken nach Spanien oder wo auch immer hin. Und dann hat ihn aber auch keiner gefragt, wen er dafür umgebracht, versklavt, getötet oder was auch immer gemacht hat. Da gibt es ja nur das Ergebnis und das ist ja so ein hartes VC. Metrik genau. Eigentlich auch, aber dann ist halt auch immer so, aber dann sag mir auch bitte nicht noch, was ich auf dem Weg wie machen soll, ne? Und das ist ja oft dann nicht so, ne? Dass du, ja, aber du musst schon noch die mitnehmen, das so in das Quartalsziel mit reinpacken und dann aber über Ergebnisse, so.
Ja, das meine. Da haben wir jetzt letztes Jahr beispielsweise ein kleines Projekt gemacht, das ist immer ein wunderschöner Prototyp, schönes Beispiel, Feuer machen, wo wir einfach so Brennholz zum Wohlfühlen als Flatrate-Modell mal versucht haben, so ganz wirrer Gedanke.
Brennholzverleih, ne? Auch so ein Klassiker-Witz von...
Also ernsthaft, weil es sehr haptisch war, war das sehr schönes Produkt, also ne, ja. So ein bisschen Subscription-Modell für Holzlieferungen inklusive Feuerkorb und Grillanzünder. Mhm. Und da hatten wir dann das Beispiel, sein soll und auch Ergebnis bringen soll. Aber auf dem Weg dahin mussten wir 45 Leute davon mitnehmen und den internen Prozess für eine Abrechnung über SAP durchführen. Oder die Vermarktungsaktion sollten über den Einkauf laufen mit, ich glaube, 4 Wochen Vorlauf und so. Also so Dinge, die halt gar nicht gehen.
Genau.
Und vielleicht noch so ein bisschen noch einen Satz dazu. Deswegen haben wir jetzt quasi 2 Sachen bei uns gerade implementiert und sind gerade dabei. Einerseits ein MVP-Framework, also wo wir sagen, wir können jetzt MVPs ganz schnell mit einem, keine Ahnung, Shopify-Shop oder mit einfachen Strukturen, inklusive PayPal und Kreditkartenzahlung, also Stichwort kein Forderungsmanagement hinten dran mehr müssen, abwickeln. Also im Sinne von, wir schaffen die Infrastruktur, um mal schnell Piloten zu testen. Ja. Und die Hauptfrage danach ist eigentlich immer die auch, wie geht das Ding nachher in die Linie? Und da ist ja mit so einem Innovationsteam auch nachher begrenzte Fähigkeit, so ein Ding operativ dauerhaft zu betreiben. Also auch da jetzt schon von Beginn an zu überlegen, wer es später aufnimmt, der muss am Anfang mit dabei sein, dass da zumindest schon klar ist, dieser Übergang in die Linie ist nicht nachher eine Abbruchkante verloren. Das ist,
ach so, die wird vorher schon definiert.
Ja, du weißt ja grob, wo es hingeht, aber da musst du halt schon einen haben, der sagt, ich übernehme das, wenn es im Erfolgsfall Und ansonsten versuchen wir gerade auch zusammen mit einem anderen Unternehmen, so eine Entrepreneur, so eine Kickbox nochmal zu implementieren, um halt dort auch die breite Masse zu befähigen. Das ist auch wieder ein Experiment, ein Versuch, ob das halt dazu einträgt, dass halt Ideen vorangetrieben werden. Weil, jetzt Achtung, ich zitiere meinen Chef, wir haben keine Ideen, wir haben eigentlich nur ein Umsetzungsproblem.
Also
das Thema, die Anzahl der Ideen und der Themen gibt es halt ohne Ende. Wir haben auch eine grobe Idee, was da... aber du musst es halt in die Umsetzung bekommen und dann möglichst lange, ne? Und nicht zu sagen, ich habe jetzt teuer extern eingekauft und irgendwie die Agenturen da was hingedengelt, sondern eigentlich auch mit internen Ressourcen das Ganze auf stabile Beine gestellt.
Ja, Christian, irgendwie scheint jemand bei dir Fortnite anzumachen. Stehen, ne? Ja. Genau. Keine Ahnung, irgendwie jemand zieht an deiner Leitung.
Aber den Punkt, den Christian gerade anspricht, das ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger und entscheidender. Also diese Frage, wie lange halte ich noch so ein Pilotprojekt oder eine Anfangsphase in einem geschützten Raum, in einem Sandkasten, ne, ohne die ganzen Kernprozesse und wann und wie überführe ich es und wann ist der richtige Zeitpunkt und wann nehme ich die Leute wie an Bord, damit ich das Thema nicht zu früh kaputt mache, aber auch nicht zu spät integriere, ne, weil irgendwie etwas bauen, ohne die Leute mitzunehmen, denen dann über den Zaun zu werfen und jetzt seht mal zu, dass das irgendwie in eure Prozesse funktioniert auch nicht, weil dann werden die schon so, ne, not invented here reagieren und schon dafür sorgen, dass das Thema dann auch wieder entsprechend floppt, weil es nicht integrierbar ist oder sonst was. Von daher die Leute früh mitnehmen, gemeinsam entwickeln, aber bewusst sagen, wir lassen es außerhalb der Standardprozesse, haben aber immer das auf dem Schirm und einen Plan, wie wir es irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt dann integrieren. Und dann erst das richtige Timing finden ist, glaube ich, da ganz entscheidend.
Und vielleicht auch da angrenzend, das ist natürlich auch noch eine Schwierigkeit für den Innovationsbereich, wenn du nachher auf Vertrieb und Marketing angewiesen bist, nachher auch für eine dauerhafte Umsetzung, die haben ganz klar eigene Interessen und die sind oft diametral zu dem, was du im Innovationsbereich vorhast. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei uns wieder stark erlebt. Da gibt es Kampagnenplanungen, die einer festen Logik folgen. Da kannst du nicht mal eben zwischen rein. Der Vertrieb hat operative Themen, die jetzt brennen, die jetzt auch ja, viel marktnäher sind etc. Das altbekannte Ressourcenthema. Also das ist dann manchmal auch sehr schwer, dadurch die operativen, marktnahen Bereiche dann zu kommen, sage ich
jetzt mal. Ja, aber auch da jetzt schon wieder, ich komme hier nur mit so Floskeln, aber da stinkt auch der Fisch so ein bisschen vom Kopf, ne? Ja. Weil, ich sag mal, wenn ein Vorstand dann dem Vertriebschef sozusagen Ziele gibt, die nur darauf gerichtet sind, ich sag mal, sein Tagesgeschäft entsprechend zu betreiben und nicht zu sagen, 25%, weiß nicht, deines Erfolges hängt davon ab, was hast du mit deiner Einheit und deinen Ressourcen dazu beigetragen, dass neue Geschäft, neue Optionen für unser Unternehmen entstehen. Solange es das nicht gibt, ist es ja auch kein Wunder, dass er sich auf das konzentriert, was seine Aufgabe ist und für das er incentiviert wird. Ne? Mhm. Und das ist einfach so. Das hatten wir auch immer. Oder Produktentwicklung, ganz grauenvoll. Die haben ihren Fahrplan, die haben enge Ressourcen. Da kommst du dann nicht dazwischen. Oder IT mit Integration und solchen Geschichten. Ne? Dann sagen die, ja, die nächsten 2 Jahre sind da durchgeplant. Ne?
Mhm. Auch jetzt immer so ein bisschen hier Key Learnings. Ich meine, das ist ja, glaube ich, schon nochmal Sache, dass man hier in so einer Learning auch ganz klar gemeinsame Ziele, ne? Also Marketing, Vertrieb, Innovation haben an bestimmten Stellen gemeinsame Ziele, damit sie die auch monetär verknüpft sind, damit du sagst, ey, die Leute haben auch stehen hinter dem gemeinsamen Punkt oder stehen da gemeinsam hinter. Ich hoffe, das geht gerade vom Empfang her.
Ja, ja, aber es geht immer mal so ein bisschen hin und her. Was, Christian, hast du, bist du über WLAN drin oder ist
gar nicht? Ja, leider schon, ja.
Okay. Ich würde nochmal fragen, dieser nächste Layer, dieses Thema mit den Startups. Jetzt sagt ihr natürlich, ihr arbeitet sozusagen von innen nach innen eigentlich so ein bisschen, gar nicht mal von innen nach außen, dass da jetzt neue Unternehmen entstehen. Aber gleichwohl, ich weiß nicht, wie beurteilt ihr aus der Sicht diese ganze Startup-Landschaft? Ich meine, da entsteht ja unheimlich viel, auch im Energiebereich. Einige von denen, die verfolgt man schon relativ lange. Ich habe immer geguckt bei diesem, wie heißt der noch, der in Berlin macht dann nur den Eco-Summit. Das ist so ein Typ, der da so ein bisschen VC-mäßig immer so ein paar Startups schon seit 8 Jahren über die Bühnen jagt. Und da sind so Unternehmen, so Tado zum Beispiel aus München oder so, die hast du da dann 5, 6 Mal gesehen. Die sind dann auch irgendwie jetzt noch da. Aber gibt es auch einen ganzen Blumenstrauß von Startups, die da draußen so unterwegs sind. Vorgestern habe ich wieder mit einem gesprochen, der so ein bisschen ja kritisch auch gefragt hat, so hinsichtlich der Zusammenarbeit von Startups und Corporates, ob das ja wirklich immer nur hilfreich ist oder ob es eigentlich auch einfach auffrisst an der einen oder anderen Stelle und ob man nicht lieber sein eigenes Ding machen sollte. Wie habt ihr in euren Rollen mit Startups zu tun gehabt aus dem Energiebereich und habt ihr die irgendwie integriert oder wie habt ihr mit denen zusammengearbeitet? Sebastian, habt ihr da aus eurer Einheit was gemacht?
Also wir haben in unserem Acceleration-Programm punktuell dann Startups mit hinzugenommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema hatten, weiß nicht, wo es dann um Augmented Reality ging, dann haben wir uns ein Startup gesucht, was in dem Thema entsprechend fit ist und das mit begleitet hat. Beziehungsweise das haben dann zum Teil die Teams auch selber identifiziert. So ging dann die Zusammenarbeit mit den Startups. Wir haben es aber auch so, dass das Kerngeschäft intensiv mit manchen Startups zusammenarbeitet, weil sie, ich sag mal, das selber herausgefunden haben oder über Innovationseinheiten darauf hingewiesen worden sind. Das hat aber auch so ein paar Schwierigkeiten. Also gerade wenn so der Venture Capital Arm eines Konzerns natürlich
sich dann
an Startups, an Startups beteiligt, dann sind natürlich die Venture Developer oder die Leute aus dem Venture Capital Arm natürlich auch so ein bisschen, ja, treten die auf als Vertriebler für die Startups und nerven das Kerngeschäft. Also ich habe von Leuten sozusagen aus dem Netz, die haben dann gesagt, ey, ständig kommen dann die da an und versuchen mir irgendwie so sagen, ja, mach doch mal ein Pilotprojekt und wir bezahlen das auch, mach doch mal. Das stiftet mir gar keinen Nutzen. Die wollen aber ums Verrecken irgendwie ihre Startups, in die investiert haben, durch die Tür bekommen. Also das ist dann natürlich auch entsprechend gefährlich. Also es muss ja irgendwie ein konkreter Nutzen da sein. Aber zum Beispiel GridX, unendlich viel im Konzern gemacht und bewirkt und viele Projekte. Also da funktioniert die Zusammenarbeit. Ich hoffe, super. Der David wird das auch so sehen, aber also recht gut, da geht einiges.
Ja, ich spreche nächste Woche mit ihm, glaube ich, zum Podcast.
Sag ihm einen schönen Gruß. Ja, ja.
Okay. Christian, bei euch, arbeitet ihr mit Startups zusammen in irgendeiner Form?
Ja, viel. Also auch einiges, auch wie Sebastian schon sagte, Augmented Reality im Netz ist ja so ein typischer Case da immer oder auch andere. Also passiert ganz auch sowohl im Innovationsbereich, in Innovationsprojekten, aber auch ganz normal in der Linie. Ne? Da gibt es ja auch also genug typische Startups, die durch die Branche fliegen. 2 Punkte vielleicht nur als Input von meiner Seite hier. Das eine ist, glaube ich, dieses Venture-Geld macht da teilweise auch den Markt ein bisschen kaputt. Also da gibt es ja auch dann Startups, die sich da jetzt irgendwie gefühlt noch sehr präsent machen oder sehr gut durch den Markt fliegen, wo du auch den Nutzen operativ von den Facheinheiten ja nicht nachgewiesen bekommst. So ich sage, das ist überhaupt nicht, das macht keinen Mehrwert. Und das andere, was ich erlebe, ist das Verständnis immer, diese übliche Schnittstelle, ne? Corporate, Startup, da musst du halt Leute haben, die gut übersetzen können. Das ist bei uns so ein bisschen, um die Erwartungen da gegenseitig zu treffen. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch nichts Neues. Aber bei uns, ich würde sagen, gelebte Praxis. Also es ist jetzt nicht mehr so was total Neues, jetzt mit einem Startup zu kommen, sage ich
jetzt mal. Aber es wurde jetzt nicht mal ein Startup so gekauft im Sinne von, oder wir beteiligen uns und wollen sozusagen das ganze Know-how mal richtig hier an den Tisch bekommen.
Wir haben das bewusst auch geprüft, auch im Rahmen von Beteiligungsstrategien. Mhm. Aber als, also vielleicht auch da nochmal, die Story ist auch die keine reine Finanzbeteiligung, definitiv nicht. Das ist auch in Teilen gar nicht abgesichert, abgedeckt. Wenn man ein interessantes Startup hat, geht der Weg über Pilotprojekt, über eine Kooperation und dann über den nächsten Schritt, aber immer über eine fachliche Ergänzungsschiene quasi. Also ich komme über einen Nutzen und erkenne, dass das Ding so gut ist, dass ich vielleicht irgendwann mich auch daran beteilige. Aber ich glaube, wir sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre davon entfernt.
Naja, aber wenn man jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, man trifft zufällig so ein dezentral Startup, wo die Gründer keinen Bock mehr haben, sich abzumühen, haben aber ein gutes Team und man, ja, man kauft einfach diese ganze 12-Mann dezentral Truppe und
und dann erdrückt man sie mit seiner Liebe, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Also so, ich meine,
ja, keine Ahnung. Einfach ist das ja nicht. Ja. Ne? Ich kaufe die und alles wird gut. Also, genau.
Dann machen wir erstmal 8 Jahre Wirtschaftsplan.
Genau, ich kaufe die und alles wird scheiße, könnte auch das Ergebnis sein. Also,
ja. Ne? Naja, aber ich, ja, das finde ich fair. Aber so, gut. Apple sind immer große Beispiele, aber es gibt ja genug Beispiele, wo andere Firmen, andere kleinere kaufen und das einbauen, sozusagen. Und natürlich gibt es ja, aber es ist ja auch eine gelebte Praxis. Oder? Oder bist du da kritisch? Dieses, ich suche mir Teams und Know-how.
Ja, ich frage mich gerade, was ist da anders? Ich sag mal, wenn jetzt so ein Facebook ein WhatsApp kauft, dann ist das, weil sie sozusagen das aus dem Business getrieben tun.
Ja.
Wenn, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt zu schwarz-weiß, aber wenn so eine VC-Einheit von einem Konzern ein Startup kauft, dann tun sie es vielleicht erstmal nicht, weil das Kerngeschäft irgendwie das strategisch unbedingt will, sondern weil sie sagen, das Thema ist wichtig für die Energiewirtschaft, für die Zukunft, das mag sogar richtig sein, dann haben sie es gekauft und versuchen es dann irgendwie über den Zaun zu werfen im Kerngeschäft und das funktioniert dann nicht, der Weg. Ich sag mal, wenn ich als Konzern sage, aus jeder Pore sozusagen, ich will jetzt in dieses Geschäft, ich will PV über Blockchain irgendwie abrechnen oder was auch immer, und sage dann meinen Leuten, investiert mal, kauft bitte irgendwie. Ich habe selber das Startup gefunden und die machen genau das, was wir tun wollen und bitte kauft das irgendwie. Dann mag so etwas gehen. Also da könnte dann Schuh raus werden, aber der andere Weg ist schwer. Und vielleicht auch noch eine Sache, wo auch eine Lernkurve aber schon da ist. Ich glaube, das wird nicht. Ich weiß noch anfangs, als das mit dem ganzen Venture Capital Thema losging, da war auch immer so ein bisschen die Narrative an die Startups, hey, wenn du sozusagen, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann hast du Zugang zu 23 Millionen Kunden. Ne? Ja, Bullshit. Als wäre der Vertrieb sozusagen, als würde der nur darauf warten, dass irgendwelche Startups kommen und denen dann sozusagen Zugang zu den Kunden geben. Also dass diese Versprechen und diese Zusagen konnte man ja gar nicht einhalten. Da bist du ja noch gar nicht bei Thema Datenschutz und diesen ganzen Geschichten angekommen. Da sagt ja schon der Vertrieb, aber warum sollten wir jetzt irgendwie jemand anderen dann Zugang auf unsere Kunden angeben? Und sind diese Kunden, die es da überhaupt gibt, überhaupt die richtigen, um die anzusprechen für die Produkte, die jeweiligen Startups dann im Köcher haben?
Ja. Aber jetzt, du beschäftigst dich, glaube ich, jetzt auch mit diesem Brückenbauen zwischen Corporates und Startups. Was ist denn für dich da so, was sind da denn die Erfolgsfaktoren oder wie würdest du das denn heute? Was kann jeder von dem anderen lernen, ohne ihn zu erdrücken mit seiner Liebe, kaputt zu machen?
Ja, ich glaube, man braucht ein Intermediär, man muss es verstehen. Also man muss die verschiedenen Welten verstehen, weil die Startups selbst verstehen nicht die Corporate-Welt. Gut, es gibt in Startups auch Leute, die da mal im Corporate waren, ne? Und die Corporates sprechen nicht so viel Startup. Und ich glaube, die große Chance ist wirklich in der Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Studie von ADL und Matchmaker Ventures kennt zum Thema Corp-Up. Der soll es auch eine Energie-Edition geben. Kannst du ja vielleicht auch im Blog mal verlinken irgendwie. Mhm. Da wurde ja untersucht, wie funktioniert sozusagen Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates ganz gut. Ja. Und dann ist ja dieser Begriff Corp-Up entstanden.
Okay.
So ein bisschen das, was Christian ja auch beschrieben hat. Also man kommt über ein gemeinsames Pilotprojekt, man kooperiert da, man macht was, man macht vielleicht eine Vertriebs- oder eine Technologiepartnerschaft oder ähnliches. Sachen, so dann entsprechend zusammenzuarbeiten. Und das, ich sag mal, indem wirklich beide Seiten versuchen, da auch wirklich gemeinsam entsprechend was zu bewegen, sich da öffnen, jeder sich ein Stück auch bewegt, auch zu verstehen, ich sag mal, dass auch in dem Konzern, ne, es die eben angesprochenen Einkaufsprozesse gibt und die Datenschutzaudits und so weiter und so fort. und dann nicht, ich sag mal, ja, mit dem üblichen Speed, den man vielleicht sonst aus dem Startup, wenn man auf einer grünen Wiese dann agiert, dann entsprechend unterwegs sein kann. Ich glaube, dann braucht es ein bisschen Erklärung und Vermittlung, ein Verständnis dafür, um das entsprechend zu machen. Und da muss man halt auf beiden Seiten viel, ich sag mal, auch noch Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, mir kommt gerade so der Gedanke irgendwie, wenn ich euch so sprechen höre, dann hört sich alles sehr so gut überlegt und auch so da so gut geerdet an. Ich weiß immer nicht, ob in diesem ganzen Umfeld, wenn man das so macht, ob man wirklich Leute findet, die, ich meine, wenn du so eine neue Idee baust oder auch ein kleines Geschäftsmodell, du brauchst ja unheimlich viel Frustpotenzial und so unheimlich viel Ausdauer und auch so inneren Drang, das irgendwie zu machen. Geht das in dieser, sag ich mal, es hört sich vielleicht alles so ein bisschen gemütlich an. Gibt es da jetzt, gibt es da irgendwo diesen Punkt dieser Energie, wo Leute sich, sag ich mal, wirklich den Arsch aufreißen und 2-3 Jahre Vollgas geben, um irgendwie so eine scheiß Idee ans Laufen zu bekommen und auch zur Not über Leichen gehen, sozusagen. Manchmal denke ich, es braucht doch, also ich lese es einfach nur. Ich bin ja selber kein Gründer, keine Ahnung. Ich sehe nur andere, lese nur über andere, die sagen, wenn du all diese Hürden nehmen willst, dann zieh dich warm an. Vielleicht wird es geil, vielleicht auch nicht, aber gibt es diesen Punkt dieser Mega-Energie für diese Sachen oder braucht es ihn aus eurer Sicht vielleicht gar nicht?
Ja, es ist ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich stelle mir auch die Frage, also ja, Startups dabei helfen, mit Utilities zusammenzuarbeiten, aber es gibt ja auch eine andere Denkweise irgendwie, ne, so Hashtag Fuck Utilities, sollte man nicht lieber Startups dabei helfen, zusammen mit anderen Unternehmen, die nämlich willig und fix und was auch immer sind, die dann zu Utilities zu machen. Also warum kann ich nicht Industrieunternehmen zu Utilities machen? Ne? Ja. Also wir reden immer über dezentrale Erzeugung, Digitalisierung und so. Mhm. Warum kann nicht jeder Filialist irgendwie den H&M-Strom irgendwie, weil die... Ne?
Also, eine gute Idee, finde ich gut. Ne? Mach das.
Ja, und da genau an dem Punkt bin ich ja gerade. Also will ich eigentlich Startups helfen, mit Utilities zusammenarbeiten, weil der Weg ist echt schmerzhaft und steinig und schwer. Ja. Ne? Oder haben die Utilities einfach nicht verdient, weil die einfach nicht aufwachen wollen? Wir hatten es ja am Anfang diese Diskussion, ne? Weil die Abrisskante, die Veränderungsnotwendigkeit nicht sehen. Und muss man dann halt, ich sag mal, eher dann die Disruptoren aufbauen, damit die Utilities dann mal aufwachen, ihren Wake-up-Call bekommen. Ne?
Mhm. Ja. Aber aber könnt ihr das nachvollziehen, oder ist das wieder so, habe ich mir irgendwie die falschen Bücher durchgelesen oder bin ich da so Gründer, im Gründerromantik erlegen, wenn ich sage, dass es irgendwie, dass es irgendwie diese harte Zeit gibt, diese entbehrungsreiche, wo man einfach sich von Pizza ernährt, einfach diese Klischees, wo ja auch immer ein wahrer Kern drin ist. Ne?
Aber Timo, ist es nicht was Unterschiedliches? Das eine ist, ich muss eine Idee durch irgendwelche Konzernfänge bringen. Mhm. Also ich muss da irgendwie gucken, dass ich da mit der Rechnungswesen-Controlling-Einheit klarkomme oder mit dem Vertrieb oder dem Marketing. Ich habe aber einen anderen Schmerz. Also es ist immer noch weiterhin warm und ich muss nicht gucken, wie ich die Rechnung, die Gehälter meiner Mitarbeiter zahle. Aus meiner Zeit als in der App-Bude weiß ich nur, ich habe da ganz anders geschlafen, wenn man sich überlegen musste, dass man jeden Monat die Gehälter zahlen muss. Genau. Das ist halt ein anderes Becken, da handelst du anders.
Oh ja, aber ich frage mich, braucht es das nicht, um Fokus zu finden, um tight dran zu sein? Braucht es nicht diesen Druck von diesem, ich weiß nicht, wie es weitergeht nächste Woche? Ist das nicht ein Erfolgsfaktor auch für...
Ja, es gibt sicherlich mehr Handlungsdruck oder mehr Entscheidungsdruck und Schnelligkeitsdruck, definitiv. Ja. Aber ich glaube, jetzt weiß ich, ob das mitgeschrieben werden muss, aber es gibt für alles einen Fetisch. Ne? Also der eine hat Bock im Corporate was zu entwickeln, da kannst du was groß machen und hast auch eine Kundenbasis, auf die du zugreifen kannst. Oder du sagst, ich mache mein Ding mit den Schmerzen, die das auch haben kann.
Mhm. Okay.
Ich finde aber Sebastians Punkt gerade auch nochmal valide, auch als Tipp für die Startups. Also wenn der Energieversorger nicht will, dann mach es ohne ihn so ungefähr und dann oder gegen ihn.
Ja, du gerade wenn du nur von Pizza und Brot und Wasser irgendwie, Trockenbrot und Wasser lebst, ne, kommen gleich all die Tränen, die armen Startups. aber dann musst du ja genau überlegen, wo packst du deine Ressourcen und deine Zeit hin. Und wenn du sagst, ich gehe auf diesen Weg, da irgendwie ein Projekt zusammen mit einem großen Konzern zu machen, ey, dann musst du halt auch klar sein, dass du relativ viel Zeit nicht für Produkt und für Kunde investierst, sondern für Politik und Shishi und Verträge und irgendwie sonst was für Geschichten. Ne? Und dann ist die Frage, kannst du und willst du dir das erlauben und schieb das dann nicht deinen Fokus weg von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich deine Lösung, dein Produkt, ne? Die Probleme deines Kunden.
Ja. Okay. Und vielleicht noch da noch ein Punkt, ich weiß nicht, ein Satz noch. Ja. Wir waren damals, waren die Stadtwerke Düsseldorf an der App-Bude auch beteiligt. Das war cool, das hat Vorteile gehabt. Aber im gleichen Zuge musstest du halt mit denen noch eine Wirtschaftsplanung über 8 Jahre machen. Als Startup, was keine 2 Jahre alt ist, ist das halt auch immer eine Nummer, wo du denkst, hey, das kostet alles Zeit und Energie, die du halt sonst anders verwenden könntest.
Okay, wir sind schon lange dabei. Der Sebastian muss auch gleich irgendwie die Pfanne anschmeißen, damit die Familie nicht von Toastbrot sich ernähren muss.
Ja.
So zum Abschluss.
Noch haben wir was zu essen, genau.
Okay. nochmal so zum Abschluss. Der letzte Layer sind nochmal so die Kunden. Und ich will nochmal noch ein kleines Abschlussstatement von jedem vielleicht so dieses Thema, die Kunden in dieser neuen Energiewelt oder auch die Kunden in dieser Corona-Welt oder auch diese Kunden in dieser Klimawandel-Welt. Wie seht ihr das so für euch? Wird die Energiewirtschaft, wird sie da irgendwie einen maßgeblichen Beitrag leisten können, damit die Kunden sozusagen oder die Menschen, die hier leben, irgendwie, gewappnet sind oder sich darauf einstellen können, was dieser Klimawandel mit sich bringt? Gibt es da noch für euch so einen Purpose innerlich, wo ihr sagt, ja, das sind eigentlich die Player, die den Leuten helfen können, dass wir sowas irgendwie ein bisschen besser abfedern können?
Also ich kann ja nur davon sprechen, wie es mir selbst gegangen ist, als dieser Corona-Wahnsinn begann und die Hamsterkäufe und so starteten. Ja. Was ich gemacht habe, wir haben eine PV-Anlage, also wir haben seit 6 Jahren schon eine Solarthermie auf dem Dach und haben jetzt seit Anfang des Jahres dann noch eine Photovoltaik. Und ich habe dann erstmal meinen Photovoltaik-Man angerufen und gesagt, hey, kann ich irgendwie das Ding sozusagen in einem Autarkie-Modus auch schalten? Genau. Also wenn hier alles kollabiert, ne, dann habe ich wenigstens mein Dosenfraß aus dem Keller.
Ja. Ne, und die PV-Anlage
kann ich dann meinen eigenen, für Netflix. Ja, genau. Und dann für Netflix. So, und da hatte mir erstmal gesagt, nee, so einfach ist das alles nicht irgendwie mit Inselbetrieb, alles riesen kompliziert. So, und ich habe dann mit ein paar anderen Leuten auch gesprochen und viele haben gesagt, sie machen sich schon Gedanken, auch dieses Thema Versorgungsunabhängigkeit. Ja. Ich glaube, diese Corona-Krise, die hat das auch nochmal so ein bisschen getriggert. Also es sind nicht nur Waffenkäufe hochgegangen, sondern ich glaube, die Leute überlegen auch, wie kann ich sozusagen meine eigene Versorgung, da gehört Strom dazu irgendwie, ne, entsprechend sicherstellen, weil vielleicht gibt es ja dann doch mal irgendwann mal Krisen, wo dann das Netz eben doch nicht mehr so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ne? Was kann ich dafür tun? Und das ist, glaube ich, schon für dieses, ne, eins der Ds, ne, das Thema Dezentralisierung,
pusht auch
nochmal ein Treiber. Also da könnte Corona schon pushen. Häufig ist es natürlich auch so, in 12 Monaten spricht keiner mehr über Corona, ne? Und alle sagen, wow, cool, wir haben 20% Wachstum, weil sie da sozusagen fokussieren auf den Dip, ne? Auf den Tiefpunkt. Und alle sind wieder in dem Modus, hey, uns geht's doch super und es geht bergauf. Also kann auch durchaus sein und es ist alles wieder vergessen. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Dezentralisierung schon nochmal ein bisschen vorantreibt.
Ja, ich denke auch immer so, ich meine, diese Corona und letztlich auch dieser Klimawandel zwingt uns alle ja eigentlich mehr, einfach uns weniger zu bewegen, dezentraler zu bleiben, sozusagen, und aber trotzdem sozusagen versorgt, ne? Also diese Daseinsvorsorge, aber dann auch digital, um solche Sachen zu machen, wie wir jetzt machen, um die Leute zu verbinden. Das kann man auf dem Papier immer, also ich finde, man kann das gut hinschreiben, wo sich so ein Stadtwerk oder auch so regionale Energieversorger hinentwickeln können, eben, dass sie dafür sorgen, dass die Leute lokal bleiben können, aber doch verbunden miteinander und auch versorgt. Aber manchmal ist es vielleicht für den einen oder anderen auch noch ein bisschen weit weg, diese Vision. Wie siehst du das, Christian?
Ich glaube auch schon, die Zeit, die war ja jetzt schon sehr, also in gewisser Form prägend. Die Leute haben ihre nähere Lebenswelt da nochmal stärker begriffen und Sicherheit, Autarkie hatten wir ja eben schon als Themen oder angesprochen. Ich glaube, da hat der Wert von Institutionen oder Regierungen oder auch von Energieversorgern nochmal ist gestiegen. Also ich glaube, da haben wir schon als lokaler Daseinsvorsorger an Wert gewonnen. Was, glaube ich, so ein bisschen jetzt das Pendant ist oder wäre, ist, dass die Energieversorger sich halt auch auf diesen Weg halt einlassen, diese lokale Autarkie, den ernsthaften Purpose, dieses Thema Dezentralität auch wirklich authentisch verkörpern und auch konsequent dahinter stehen. Ich glaube, da ist noch eine gewisse Lücke nach oben. Mhm. Aber ich glaube, von Seiten der Bürger ist da, oder Kunden ist da jetzt in letzter Zeit eher positiv oder hat sich das Ganze für die Energieversorger positiv entwickelt.
Ich hoffe nicht, dass sie sich zurücklehnen jetzt sozusagen und sagen, ja, guck, wir sind systemrelevant, genau. Wir machen lieber das, was wir immer gemacht haben, damit es nichts passiert.
Ja, aber in diesem, also wenn man diesen Gedanken, WLAN, diese Mesh-Netzwerke irgendwie auch auf die Stromnetze überträgt, also dann könnte das ja auch gerade eine Rolle von kleineren, dezentraleren Energieversorgern, aka Stadtwerken, entsprechend sein, zu sagen, ich organisiere mein Netz so, dass es halt von der Topologie her eher so ein Mesh-Netz ist und einzelne Zellen funktionieren auch autark, können auch abgeklemmt werden und funktionieren hier. Und wenn ich sage, hey, für mich ist nur entscheidend, dass hier die Zelle hier irgendwie in meiner Umgebung funktioniert und die funktioniert auch ohne, dass Strom von draußen reinkommt, weil ja auch die ganzen irgendwie PVs und Batterien in den Kellern irgendwie miteinander vernetzt sind. Wir müssen dann nur irgendwie unseren, dann wissen wir auch, wie lange wir haben, sozusagen, wo unsere Abrisskante in der Zelle ist, wenn wir jetzt, wie müssen wir alle unseren Verbrauch vielleicht auch anpassen, damit wir dann irgendwie autark weiterleben können. Also warum nicht? Warum könnte das nicht so ein Zukunftsbild auch sein? Das schweißt vielleicht auch nochmal lokal auch die Leute mehr zusammen. Mhm. Könnt ja auch meinem Nachbarn ihren Kabel über den Zaun werfen und sagen, hier kannst du von mir noch erstmal Strom haben. Ich habe ja...
Ne? Absolut. Insofern, ich denke halt, es prasselt so viel ein auf diese Energieversorgung. Diese 3Ds, dann jetzt dieses Corona und ich kann mir einfach immer schwer vorstellen, dass es noch in 10 Jahren wieder gesagt wird, guck, was hat sich verändert? Nichts. Ich baller immer noch meine KWHs hier durch, Fernwärme und keine Ahnung irgendwas. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es doch so ist.
Aber das ist doch genau ein wunderbarer Schluss. Also spätestens in 10 Jahren sollte man noch mal ein Recap machen, um zu gucken, let's face it, wollten Sie wirklich keine Innovation oder doch?
Alter, in zehn Jahren werden wir uns so schämen über das, was wir heute gesagt haben. Das glaubt ihr gar nicht.
Ich bin da 58.
Ich habe mal Mails, die irgendwie 10 Jahre, also RWE-Mails irgendwie bei Migration, habe ich mir durchgeguckt. Da habe ich gedacht, ey, was haben wir damals für einen Bullshit geredet? Also von daher. Aber lass uns das machen in 10 Jahren, genau. Vielleicht gibt es dann auch Zoom, vielleicht ist Zoom dann auch schon weggebombt. Also genau.
Cool. Ja, Jungs. Ich danke euch für diese kleine Session. War natürlich ein wilder Ritt, aber ich fand es ganz nice. War noch nicht ganz fest und flauschig Niveau oder gemischtes Hack, aber ich meine, es ist halt fucking Energiewirtschaft hier. Insofern, danke an euch beide für diesen Feiertagsplausch. Und ja.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.